Und das gibt mir schlussendlich den Selbstwert. Das gibt mir den Wert. Nicht, weil ich finde, ich bin jetzt der tollste Kerl. Nicht, weil ich finde, ich bin der Superman himself. Sondern weil ich weiss, ich kann dazu beitragen, dass etwas anderes wächst. Ich bin ein Teil von etwas Ganzes. Und wenn es mir nicht gut geht, dann hat es links und rechts Leute, die eingehängt sind, die mich tragen. Wenn ich Fragen habe, gibt es links und rechts und oben und unten Leute, die eingehängt sind, die mich mittragen, die mir helfen, in diesen Phasen des Durst, in diesen Phasen der Wüste, mir zu sagen, hey komm, ich bleibe dran, da vorne ist die Oase. Da vorne ist das lebendige Wasser. Da vorne sind die feinen Datteln. Manchmal sieht man das ja nicht selber. Manchmal ignoriert man sich das Gefühl, es ist nur ein Sandsturm um einen herum. Und wenn du dann allein bist, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Und wir sind eingefügt in eine Gemeinschaft hinein. Ich weiß nicht, ob jemand irgendwie vor zwei Wochen in Karte von Hirschhausen geschaut hat, wo er über Schmerzen geredet hat, als kleine Klammern. Er sagt, eigentlich, und das ist ja nicht einfach seine Idee, sondern auch Schmerz, wenn du allein bist und Schmerzen hast, ist das viel schlimmer, als wenn du in einer Gemeinschaft drin bist und Schmerzen hast. Einfaches Beispiel, nehme einen Hammer, gehe in die Werkstatt, hole auf den Daumen. Das ist viel, viel schlimmer, als wenn du das in der Gesellschaft drin machst. Mach es heute Morgen, hole dir einen Hammer auf den Daumen. Das ist viel weniger schlimm. Und es ist so, du kannst ja nicht so jammern und grennen, wenn andere Leute da sind. Du musst auf den Herzen sein, oder? Oder eigentlich lachst du vielleicht sogar über dich selber, wie doof du bist, dass du nicht auf den Nachbarn, sondern auf den Daumen holst. So. Und die anderen Leute haben es vielleicht auch so klein, wenn sie zugeschaut haben, so ein bisschen Schmunz auf den Zähnen und es tut viel weniger weh. Und ich glaube, so wie das ist für mich wie die Ausführung von dem, teilt das Leid ist halb das Leid. Und teilt die Freude ist eben doppelte Freude. Und das steckt da. Und wenn wir verstehen, dass das, was wir tun, im Sinne von der Urteilsfähigkeit nicht nur für mich allein ist. Nicht nur darum geht, wie kann ich jetzt mich noch etwas besser darstellen. Also der Selbstoptimierungswahn, den wir heute sehen in der Gesellschaft und sagen, das ist so etwas von krank. Weil es nur darum geht, das Beste für mich. Ich und nochmal ich. Und wenn dann lang niemand mehr, dann kommt nochmal ich. Und das Denken, was so etwas Unchristliches ist, wo ich plötzlich merke, treffen wir jeder Gemeinde innen an. Und die Lieder stimmen mir nicht so. Ich gehe an einen anderen Ort her, wo die Lieder besser sind. Ja, so früh am Morgen wie dir hat man nicht. Ich gehe an einen Ort her, wo man am Nachmittag Gottesdienst hat. Oder überhaupt, ich merke plötzlich in unserem Umkreis hin und die Leute reden, sagen, ja, du, wir gehen nicht mehr so regelmässig, das kannst du jetzt daheim hören, oder? Und du kannst hören, wie du willst, und du kannst auch intensiver dran sein. Und überhaupt, ja, weißt du, manchmal so, dass das Lieren ein bisschen, und ja, am Sonntagmorgen habe ich noch etwas und um eine Hygiene ausreden. Jetzt geht, wir nehmen uns aus dieser Gemeinschaft aus und meinen, ich und Gott. Und zeigen wir mal so einen Vers, der sagt, es geht nur um dich, um Gott. Und es geht nicht um die Ebene auch. Zeigen wir einen noch kennengefunden. Also er sagt, die Hauptsache ist, du bist mit dem Gott glücklich. Und die Hauptsache ist, du bist mit dem Gott unterwegs. Und alles andere ist doch egal. Findet ihr so einen Vers in der Bibel? Wieso schafft Gott den Menschen als Gemeinschaftswesen? Wieso schafft der Mensch als ein Teil, der eingerenkt sein soll, dass sie irgendwie so eingerenkt sind, als Teil von etwas Größerem. Und er hat uns auserwählt. Ich möchte den Vers so noch zeigen, dass es nicht einfach meine Idee ist. Oh. Genau. Das ist der Alfred Adler und dann kommt noch der Vers dazu. Gott hat uns erwählt, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören. Er hat uns erwählt, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören. Bist du allein heilig und bist du allein geliebt? Gott tut schon so, wie wir manchmal als einzig und allein Geliebte wären. Aber wir sind eben geliebt und auserwählt, weil wir in eine Clique hineingehören. Oder die Bibel sagt, in eine Familie oder in eine Liebe hineingehören. Das sind die Bilder, die die Bibel braucht. Nebst dem Tempo, wo wir sollen sein. Wir sind eingefügt in eine Liebe. Wir sind eingefügt in eine Familie. Und dort sollen wir voll Mitleid und Erbarmen sein, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit, Geduld. Das ist einfach ein Vers, der sagt, das ist so pointiert hier innen. Sagen, wenn du parat bist, deine Urteile zu fällen, aufgrund zum Beispiel von diesem Vers, zum Kolosser 3,12, dann sind wir in einer neuen Welt oder sind wir im Paradies. Oder nicht? Braucht es mehr, als das Verständnis zu haben, dass du zwar einzigartig bist, aber Teil von etwas Größerem. Dass du als Person geliebt und auserwählt bist von diesem Gott, aber eingefügt in etwas Größeres sein. Und die Entscheidungen, die du fällst, sollen nebenbei sein, dass du in einer Entwicklung hinterstehst. Wenn sagst du für dich, jetzt bin ich volljährig, jetzt bin ich parat. Das heisst nicht ohne Fehler zu sein. Das heisst nicht keine falschen Entscheidungen mehr zu fällen. Aber wenn bist du parat, Verantwortung zu übernehmen für dein Leben und zu sagen, ich kann Entscheidungen fällen und Sinn wirklich zum Beispiel von diesem Vers als geliebtes, als auserwähltes Mitglied von einer grossen Familie. Teil von etwas Größerem zu sein. Und dann geht es eben darum, mit dem können wir abschließen. Es hört eben nicht hier auf. Es hört eben nicht hier auf, sondern es geht los. Wir sind in der Gemeinschaft, wir sind in Beziehungen. Und wir sollen lernen, gute Entscheidungen fällen, nicht nur für mich allein, sondern auch im Sinn von, wie bauen wir den Tempel von Gott. Bist du volljährig? Bist du urteilsfähig? Was brauchst du, für gute Entscheidungen zu fällen?
Wir
könnten
beim Salomo lesen, das habe ich wenn du seine Worte beachtest, wirst du Weisheit erlangen und seine verständigen Menschen heranreifen. Die Sprüche helfen dir, dein Leben sinnvoll zu gestalten und machen dich fähig, gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen. Durch sie gelingt du einfach, du lernst aufrichtig und ehrlich zu sein und andere gerecht zu behandeln. Wer jung und unerfahren ist, wird urteilsfähiger, bekommt ein Gespür für gute Entscheidungen. Selbst wenn er schon über viel Wissen und Erfahrung verfügt, kann er noch dazu lernen. Neue Gedankenanstöße helfen ihm, die Aussprüche der weisen Lehrer zu verstehen und ihre verschlüsselten Worte und Bilder zu enträtseln. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat, nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen.
Amen. Sprüche 1.
Ja.
Also, bist du auf diesem Weg? Also bist du auf diesem Weg? Und ich merke, es gibt ja verschiedene Leute, oder, die sagen, ich muss zuerst alles wissen, dann gar nicht mehr. Oder? Das ist nicht der Weg, wie wir lernen können, weil wir müssen lernen im Umsetzen. Wieso? Das sehen wir bei Adam und Eva. Wir lernen nur durch Herausforderungen. Wir lernen eigentlich nur durch die Fehler, die wir machen. Sonst lernen wir eigentlich gar nichts. Das sind wir Menschen, sie sind irgendwie so polar. Es ist so schwierig, etwas zu lernen, wenn es nicht wehtut. Es ist so schwierig, etwas zu lernen, wenn wir nicht in einer Krise sind. Ich weiß nicht, warum wir das nicht schaffen. Aber wenn wir in der Krise sind, sagen wir, es wäre doch nicht nötig gewesen, das wäre doch sonst gegangen, oder? Aber es eben sonst nicht geht. Und das ist ja nicht, dass Gott sagt, wie können wir jetzt diese Krise machen, sondern wir manövrieren uns eben durch falsche Entscheidungen in die Krise hinein. Wir manövrieren uns durch falsche Entscheidungen, wo wir eben nicht können, als handlungsfähige, als urteilsfähige Leute Entscheidungen fällen, weil wir die nicht gut fällen können, in die Krise hinein. Adam und Eva kommen in die Krise, weil sie nicht gut Entscheidungen gefällt haben. Und wir sind noch genau am gleichen Ort. Und wie können wir lernen, gute Entscheidungen zu fällen? Da glaube ich, wir brauchen einander, wir müssen einander ins Leben hineinreden. Wir müssen voneinander erzählen, was für Erfahrungen wir gemacht haben. Vielleicht können wir mal lernen, ohne dass es uns selber wehtut, dass es jemand anderem nicht wehtut. Vielleicht schaffen wir es, etwas daraus zu nehmen.
Also ein Aspekt ist mir schon mehrmals durch den Kopf, der Aspekt von der Scham, was ich jetzt mal gelesen habe, dass der Teufel gewusst hat, wenn er Scham ins Leben von Menschen bringt, dann hat er ihn, weil von Gott kann er ihn nicht trennen. Aber Scham meint auch hier lang, dass das Bild darauf kann, menschenfurchtfreie Zone. Und ich glaube, die Menschenfurcht kommt ja aus dem Schamgefühl raus und die Reaktion, ich muss mich eben verbergen. Und dann hindert es uns eben offen zu sein, auch zu offenbaren, dass wir irgendwo anstehen, auch in diesen Kreisen, dass wir eigentlich gerne das Bild erwecken, es ist alles in Ordnung, es ist schon gut. Und dann, ja, passiert es ja nicht, dass wir auch belehren, so wie sie hier steht, dass wir zustehen, dass wir ja, auch aufbrauchen oder einen
Austausch
brauchen mit anderen oder
Gewerbsunterstützung oder was auch immer. Genau. Und dann ist mehr gesagt, ja, die Scham ist so etwas Wüstes in dieser Welt. Aber es ist etwas Gutes. Eine gute Scham ist ja eigentlich etwas Gutes. Also, und wenn man heute schaut, wie die Leute rumlaufen und dann sagen, die haben nicht mehr so Scham, vielleicht, wie sie sich anlegen, wie vielleicht man denkt, es wäre vielleicht etwas gesünder, wenn man anders würde. Und dort, wo der Teufel das wiederkehrt, eigentlich, etwas, das für uns ja gut, ein Schutz soll sein, ein Scham. Und sagen, ich gehe nicht einfach viel Blut auf die Strasse raus. Da habe ich ein Schamgefühl, geht nicht. Aber steche jetzt nachher und mache eine Nachlage und sage, du selber bist nicht gut. Oder? Und wir schämen uns schlussendlich für uns selber. Und das ist das, was der Teufel nachher eigentlich kultiviert, dass eigentlich die Scham uns den Power wegnimmt, weil wir uns für uns selber schämen, weil wir uns schämen für alles Ungute, eigentlich, wo wir meinen, was noch da ist und gar nicht mit der Vergebung, der Versöhnung innen können sein.
Ja,
aber
das finde ich auch eindrücklich, oder? Dort in dieser Geschichte von Adam und Eva, sucht ja Gott nachher Adam und Eva im Garten. Er ruft, wo bist du? Adam, und nachher sagt er ja, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Das ist auch seine Frage. Oder wo ist die Quelle von dem?
Von dieser Scham?
Ja, es geht ja nicht nur um uns körperlich. Es geht wirklich um Scham, weil man eben einen falschen Entscheid getroffen hat. So wie sie das ja gemacht haben. Und sie sich nachher von Gott müssen verstehen.
Ja,
wir wissen, dass das ein Fall, den ich mir noch nie überlegt habe. Also, wir haben die Aufgabe, ja, kann ich fein sein, gut ist fein, oder wir scheiden. Das ist gut, was ich nicht will. Und das sind die richtigen Wörter, wie du am Anfang einen Spruch bei Adam und Eva, was heisst, von diesem Baum Wörter gegessen, sonst. Nachher haben sie gegessen. Also, haben wir denn jetzt die Wirkung von diesem Baum? Also, hat das etwas gewusst, dass sie das gegessen haben, genützt im Sinn von, jetzt können sie unterscheiden, wir können unterscheiden, sein mit Gott. Also, ich habe mir das noch gar nicht überlegt.
Ich glaube eben, wir können umschreiben, wir müssen unterscheiden. Oder die Erfahrung zeigt, dass wir nicht mehr einfach sagen, wir haben eine Fähigkeit, die wir können, sondern wir haben einen Zwang, dass wir müssen unterscheiden.
Müssten wir das denn nicht gegessen?
Oder sie hätten einen anderen Entscheid gefällt. Oder wenn sie den Entscheid gefällt hätten, das ist nicht für uns, das lassen wir sein. Oder so, wären sie gar nicht in Erkenntnis gekommen, was es heisst, von dem gegessen zu haben. Und wir wären heute mit dem Ort, wo wir sagen, es gibt Sachen, die uns nicht gut tun, und wir wissen nicht, warum was es nicht gut tut. Und heute kannst du sagen, dank Adam und Eva wissen wir, warum was es uns nicht gut tut. Und wir wissen, was es herführt, wenn wir entscheiden, was es nicht gut tut. Also wir sind schon weiter. Aber wir haben mehr Verantwortung bekommen durch das.
Ja,
und die Welt
ist so offensichtlich, dass wir ja nicht fähig sind, uns für das Gute zu entscheiden. Also das ist ja die grosse Tragödie.
Wir lernen nicht. Wir haben nie gelernt
von der Frucht. Die Frucht haben wir im Prinzip.
Ja.
Oder das ist. Ich komme nicht nachher, warum das ist. Ich probiere es mit zu dir. Jetzt ist es auf das Mal etwas Positives.
Also, ich finde es nicht so positiv. Also der Stress, den das gibt in unserem Leben, dass wir eigentlich alle Möglichkeiten, also es geht uns heute eben nicht nur um den Baum, sondern der Baum ist ja eigentlich um 100'000 Millionenfach erweitert worden, all die kleinen Dinge. Es gibt nicht mehr nicht einfach eins, das nicht gut ist, sondern das hat sich kultiviert und das ist weitergewachsen. Also die Verlockung, die Fallen, die da hinten dran stehen, die sind vielfältiger geworden und das ist das, was uns heute das Leben schwer macht. Und die Problematik ist, weil wir nicht mehr eigentlich in diesem gesamten Bild sind mit Gott, also nicht mehr in dieser Einheit sind, mit dem Gott, Also, ist unser Kampf, wir müssen ja irgendwie wieder zurück in das Bild kommen. Und wenn wir meinen, wir müssen das selber machen, oder wenn wir meinen, oder, es ist eben so, wir können ja ein bisschen beides, oder? Und da soll ich sagen, und Adam und Eva sind ja nicht gerade gestorben, wenn das wie unsere Ausrede ist, und du stirbst ja nicht gerade. Ich meine, du kannst heute so viel Seich machen, in der du stirbst nicht gerade, sofort. Aber der Weg, den du gehst, führt für deinen Tod. Und die Herausforderung, die sie hatten, nicht... Also entweder schaust du das alles an, was gut ist, und das Kleine auch schlecht ist. Muss ich sagen, heute ist es vielleicht umgekehrt. Heute ist vielleicht das Gute nur noch ein Mord. Und das Schlechte ringsherum.
Aber
ist es
nicht so, dass wenn ihr werdet, dann wüsst ihr, ja. Ihr
habt
Aber
heute
probieren wir ja, also Jesus
ähnlicher werden. Ja. Also, wir haben heute das Wissen und sie haben nur das Vertrauen gehabt. Oder bin ich ums Vertrauen gegangen? Und sie hat das Vertrauen missbraucht und ist das Wissen reingekommen. Darum sage ich heute manchmal, das ist genau so ein Fall, wie wir meinen, wenn wir mehr wissen, wäre es besser. Und ich sage nicht, wir sollen ein Bibelstudium machen. Aber ich sage, wenn du das umsetzt, und du weißt heute, musst du nie mehr die Bibel lesen, du weißt genug. Heute. Also die Sozialisation, die wir Sonntag schon überkommen, das, was wir eigentlich wissen, sage ich, theoretisch würde das länger für ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Du müsstest genügend Bibel lesen, wenn du das Wissen würdest leben. Aber problematisch ist, wir leben es nicht. Und darum müssen wir es immer wieder lesen und immer wieder lesen, weil wir vergessen es wieder und wir haben Fragen wieder. Aber wenn wir meinen, also, darf ich uns etwas persönlich sagen? Wir meinen, ich lerne Bibel auswendig. Und ich lerne so noch Griechisch auswendig, und lerne so noch Hebräisch auswendig, und lerne so noch Englisch auswendig. So, dann habe ich alles Wissen, was es braucht, und ich kann alle Querverbindungen machen, weil ich das Wissen hier oben habe. Aber ich lebe nicht, dann bin ich tot. Aber wenn ich einen einzigen Vers lese aus dieser Bibel und sage, Gott hat mich dermassen geliebt, dass er sein Leben hat gegeben für mich gegeben, und ich bin gefordert, in dieser Liebe zu leben, wenn ich nach dem lebe, ich muss nicht die Bibel lesen, eigentlich. Wenn ich nach dem lebe, ich kann es lesen, weil es mir noch hilft, ein bisschen zu verstehen. Und ich kann profitieren von dem, was alle anderen für mich gelesen haben und mir predigt haben und gesagt haben. Aber wenn ich auf dem Weg bin, und das ist für mich eine von diesen Fällen, ich muss mehr wissen, für das ich leben kann. Oder? Ich muss mehr wissen, für das ich handlungsfähig sein kann. Dann nehme ich mich wieder raus und sage, ja, kann ich denn irgendwann mal genug wissen? Das ist nicht das Plädoyer für die Bibel zu lesen, sondern die Recht versteht. Wir brauchen die Bibel, weil wir eben auch immer die Erinnerung brauchen. Und manchmal brauchen wir wie einen vertieften Teil drin, um zu sagen, was heisst das? Aber ich sage, was nützt dir das, wenn jetzt du genau wüsstest, wie ist jetzt der Auszug durch das Tote Meer durchgegangen, wie ist jetzt das genau gegangen? Wenn das heute wissenschaftlich könntest belegen, wie das gegangen wäre, wärst du glücklicher oder wärst Gott näher? Wenn du genau wüsstest, ist jetzt die Jungfrauengeburt, echte Jungfrauengeburt, wie ist jetzt das genau gegangen mit dem Heiligen Geist, wo die Maria geschwängert hat, wenn du das wissen würdest, wärst du näher bei Gott oder wärst du nicht näher bei Gott? Es geht doch hier so viel um Vertrauen. Vertrauen sagt, ich muss doch nicht wissen, ob jetzt das genau so oder genau so ist, aber ich glaube, dass es Gott möglich ist, habe ich keine Zweifel daran. Ich glaube, dass Gott alles möglich ist, habe ich keine Zweifel daran. Darum kann er mit mir Geschichte schreiben. Und darum muss ich mich nicht irgendwo verstecken, aber ich muss lernen, in seinem Sinn gute Entscheidungen fällen. Und ich soll lernen, Verantwortung zu übernehmen für das. Und darum müssen wir die Bibel lesen, damit wir das besser lernen. Und nicht im Sinn von Wissen anbieten, sondern im Sinn von Leben. Im Sinn von einer Bewegung hineinkommen, mich anstoßen von dem. Und ich sage, die Teile, oder ich heute probiere zu sagen, ein Teil sein von etwas Größeres, im Austausch sind. Was denkst du über den Vers? Was denkst du, was kommt dir an? So sollen wir doch in eine Bewegung kommen zusammen und nicht hergehen und sagen, voilà, schöne Predigt, sind zwei Sachen mehr.
Ja, ganz grundsätzlich, ich finde die Geschichte von Adam und Eva
sehr
Ich glaube persönlich nicht, das historisch so ist gewesen. Das Adam und Eva zu Bauern sind.
Ja. Also, ich glaube es auch nicht. Also, aber für mich spielt es absolut keine Rolle. Es spielt absolut keine Rolle. Aber
wenn ich immer in diesen Fragen
ja. Also, ich suche nach Beweisen. Oder? Ja. Und wenn ich nach diesen Beweisen suche, dann bin ich auf dieser Wissensebene und suche eigentlich wissenschaftliche Beweise, ist das möglich oder nicht. Und dann bin ich auf der Ebene von, ich muss es nicht leben. Es bewegt nichts, es kommt nicht in mein Leben hinein. meine, das ist genug beweisen. Und wenn ich dir das noch beweisen könnte, würde ich sagen, es gibt sicher Studien, die das Gegenteil beweisen. Das gibt es auch, oder? Aber das sage ich, da sind wir wie auf dem falschen Weg. Und das ist für mich eine Ausrede, für nicht Verantwortung zu übernehmen. Für nicht, wie Adam und Eva eigentlich wieder in das Vertrauen hineinkommen und sagen, Gott, ich glaube, dass du sagst, das will ich glauben, ich will dir vertrauen. Bevor ich unter das Auto komme, muss ich dort hergehen, wenn du mir sagst, es tut dir einfach nicht gut. Und das herausfinden, was tut mir nicht gut. Ich meine, ich habe das mega Vorrecht, dass ich so viel Leben hineinschauen kann von Menschen. Und ich würde sagen, diese Sachen, und ich sage, das tut einfach nicht gut. Und nicht, weil ich selber dorthin bin, sondern weil ich das schon jenen Leute drinnen sehen konnte. Und sage, ich habe noch keinen gesehen, der in der Pornografie drin ist, der sagt, das ist das Beste, was passieren kann. Also, ich sage, ich muss gar nicht probieren. Ich muss nicht anfangen, weil ich sehe, was es herführt. Ich brauche keinen Seitensprung zu machen, weil die Verlockung manchmal noch so gross wäre und Möglichkeiten da wären. Und ich kann noch jene Geschichten erzählen, wie viel Not das Leben hineinkommt von denen. Also muss ich es auch nicht selber leben, sondern ich kann Vertrauen, Entscheiden zu fällen. Ich sehe, das wird mir auch nicht gut tun. Weil ich in Beziehungen innen leben und herausfinden, was tut eigentlich gut, was tut nicht gut. Oder was bringt mich dem Gott näher, was bringt mich nicht näher. Wenn wir lernen, so Entscheiden zu fällen, muss sagen, dann sind wir urteilsfähig, dann sind wir handlungsfähig im geistlichen Sinn.
Also
das ist
im Prinzip, wir haben die Wirkung von dieser Frucht,
ja.
Aber wir müssen entsprechend richtig handeln.
Ja.
Und
diese
Entscheidung
müssen
etwas schlechter und
guter
als
wir sie noch genau. Okay. Genau. Darf ich noch schnell, oder? Und hier ist für mich wieder das Wissen, oder dir werden das Wissen, wo der Teufel umkehrt und dann wieder genau auf dem Weg ist, du musst nur genug wissen. Es geht nur ums Wissen. Oder?
Also es geht ja noch weiter in die Geschichte. Also Gott ja. Sagt ja nachher auch, ihr müsst quasi das Paradies verlassen, weil es ja noch einen zweiten Baum in der Mitte, der vom ewigen Leben. Mhm. Und Gott sagt ja, ihr müsst aus dem Paradies, nicht dass ihr noch vom Baum vom Leben essen, du ewig mhm. lebt. Mhm. Und ich denke, das ist ja auch noch wichtig. Also der Plan ist ja gewesen, dass nachher Jesus die Gemeinschaft wiederherstellt. Ja. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, uns für das zu entscheiden. Und dann haben wir ja auch eben das Leben. Weil ich glaube, ohne das regiert ja wirklich der Widersacher in dieser Welt. Und dann sind wir in die Welt gestellt, wo er regiert. Und wir sollten zwischen Gut und Böse entscheiden können wir nicht, weil er ja uns immer wieder das Böse als das Gute verkauft. Und die Lösung ist eben Jesus, dass er uns nachher wieder, also er ist, man kann sagen, dort können wir vom Baum vom Leben essen.
Mhm. Ich habe dir noch etwas erzählen, wie ich das so erlebe, Wissen und wie mich das bio trennt von Gott oder kann trennen. Ja, jetzt so eine Phase, also so recht intellektuell immer mit Gott befasst und mit Ethik und ganz viel gelesen und dann noch Buch gefunden vor den Ferien. Ich glaube an die Gründe, also an die Grundlagen, Wissen, wo ich alles durchdenke und so. Und als ich das so gelesen habe, ist mir klar geworden, dass eben bei der guten Nachricht, beim Evangelium wirklich um das Angebot der Beziehung mit Gott geht. Und ich habe gemerkt, es geht nicht in erster Linie darum, dass ich über Gott nachdenke, sondern dass ich mit ihm Beziehung pflege, dass ich bete und erwarte und ein ganz wichtiger Teil in der Bibel ist eben, die Vers auf mir wirken und nicht das immer versuchen, wissenschaftlich zu verstehen und zu erfassen, sondern einfach mal die Gebete, die andere schon vor tausenden Jahren gebetet haben, mal wieder zu beten und zu merken, hey, da ist Gott drin und der wartet auf mich.
Mhm.
Mhm.
Ja,
ich
finde es sehr wertvoll, möchte ich Paul und auch beitreten und jetzt auch Patrick, aber ich denke, das Wissen ist sehr wichtig und für mich persönlich, das was du gesagt hast, ist auch das wissenschaftliche Wissen wichtig und auch das universitäre Studium hat mich auch weitergebracht, auch wenn da x Zweifel sind, aber ich bin überzeugt, dass der Glaube und das Denken den gleichen Autor hat. Aber der pädagogische Ansatz, gerade eben mit den kleinen Kindern, aber auch mehr, wie wir uns selber erziehen und eben das Gewissen dazu, wie kann das Wissen alles unser Gewissen formen. Ich denke, das gestern habe ich Buchbesprechung über eine Biografie von Mengele, von der Nazi-Art. Also am Schluss hat anscheinend sein Sohn noch mit ihm die Rechenschaft gestellt. Und diese Typen, die Nazi-Typen, die jetzt gewissen total ausgelöscht. Also die haben das nicht gebraucht. Und ich denke, da hat Gott uns schon ein bisschen vor dem Sündenfall oder nach dem Sündenfall ins Gewissen, ist so etwas wesentlich, das muss ich vorgeben.
Ja, noch zum Schluss noch eine Krücke. Ich gebe euch die noch auf Papier ab. Es hat nur so 6 Punkte, die ich drauf geschrieben habe, die
ich euch prüfen kann, wie ich Müll kriege oder das Schiffzeug.
Also heute prüfen eigentlich, wie kann ich entscheiden fällen. Das Erste ist, ich kenne mein Mass. Also ich weiss, was Gott in mir hat reingelegt. Ich weiss auch, wo meine Grenzen sind. Ich muss nicht alles. Ich bin nicht Heiland. So. Und ich muss wissen, wo ich einfach sagen kann, das ist nicht meins. Das ist echt nicht meins. Also ich muss mich abgrenzen, muss mein Mass kennen. Dann das Zweite, ich stehe im Dienst für ihn. Ist mir bewusst, alles, was ich tue, tue ich für ihn. Und es ist noch spannend, letzte Woche mir hat jemand gesagt, mir ist so bewusst worden, eigentlich, dass ich so lange sage, jetzt gehe ich arbeiten und jetzt bin ich Christ. Jetzt gehe ich arbeiten und jetzt gehe ich in die Gemeinde. Jetzt gehe ich arbeiten und jetzt bin ich mit den weltlichen Leuten zusammen, also mit den christlichen Leuten zusammen. Und er hat nicht bewusst gesehen, dass er so in zwei Welten gelebt hat. Ich habe gemerkt, es gibt nur eine Welt. Es gibt ja nur eine Welt. So, und das liegt bei mir eine Einstellung, zu sagen, es ist gleich, wo ich bin, ich stehe im Dienst für ihn. Was du immer machst, ob du WC-Putz ist, ob du evangelisierst auf der Straße, es ist ein Dienst für ihn. Dann Reife sieht der ganz lieb Christi. Also es bringt nichts, dass du es einfach sagst, du sonderst dich ab, weil die anderen zu wenig gut sind, du sonderst dich ab und machst selber so einen Ego-Kehr, dass du wirklich reiner und heiliger wirst, sondern dass du sollst ein Teil sein, etwas grösser eingefügt. Das heisst nicht, dass du dich nicht zurückziehen für ein Sabbatical, aber komm zurück und lass dich wieder einfügen und du anderen so können lernen, können profitieren von dem. Dann können unterscheiden. Wegen dieser Herausforderung, die du angesprochen hast, unterscheiden, was ist eigentlich das, was ich will, was ist das, was ich weiterbringe? Was ist mein Ziel? Will ich Christus ähnlicher werden? Dann schaue ich sein Leben an. Und dann geht es eben nicht um diese und jene und eine Frage, sondern dann schaue ich, was redet er mit seinem Leben? Was passiert im Alltag? Und dann bin ich der, der kann unterscheiden oder immer besser kann unterscheiden, was tut gut, was ist nicht gut. So. Was bringt mich weiter, was bringt mich nicht weiter? Auf welchem Weg bin ich? Dann Reife durch Herausforderungen. Es ist so, das sagt schon Jakobus, das ist nichts Neues. Dass ich glaube, immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Und wir sollen wissen, dass durch genau der Sorgungsbewährungsprobe werden wir fest und unerschütterlich. Es gibt Momente, wo wir denken, es wäre doch nicht nötig. Ich hatte letzte Woche, am Donnerstag, so einen Moment gehabt. Ich durfte am Abend einen Vortrag haben. Durch den Tag durfte ich Kinder hüten. Und so, in dem Moment, wo es eigentlich darum gegangen wäre, dass wir noch so ein bisschen zurückziehen und mich das vertiefen, bekommt das Kind ein Ohrenweh, wirklich etwas Grausiges. Und ja, einfach stundenlang ein grennendes Kind auf der Schoss. Das war natürlich nicht so die Idee gewesen für mich, mich noch so ein bisschen können, mindestens nebendran noch so ein bisschen für den Abend vorbereiten. Und ich bekomme irgendwo in dieser Zeit ein angeschlossenes Kopfweh. Ich bin kein Kopfweh-Typ, ich kenne das für echt nicht. Das gibt es einst im Jahr, ein Kopfweh, davon kann ich jetzt oben nicht gehen. Und es wird plötzlich so bewusst, nachdem ich das Kind schon aus dem Moment auf meine Schoss gerannt habe, plötzlich bewusst, das ist so eine Anfechtung. Das ist ein Angriff, dass du heute so nicht fit bist. Und ich habe angefangen, für das Kind zu beten. Und vorher ist mir nicht in den Sinn gekommen, für das Kind zu beten. Vorher ist mir nicht in den Sinn gekommen, für mich zu beten. Und ich habe angefangen zu beten. Und ich bin mit Kopf gegangen, da oben. Wir haben am Abend keinen Kopf mehr gehabt. Ich bin wieder heim und noch Kopf gehabt. Und am anderen Morgen war alles weg. Beim Mädchen und bei mir ist alles weg am anderen Morgen. Und sage, was nehme ich daraus? Oder so sage ich, kann ich nie mehr Vortrag machen. Schaue, dass ich nie mehr Grosskind habe, wenn ich Vortrag mache. Was lehre ich eigentlich daraus? Und ich sage, den muss ich meinen. Den Job ich nächstes Mal früher auf den Grimm, als sie das gemacht haben, wohnst du oben. Also ich soll stark werden in dem Sinne und nicht zurückziehen in dem Sinne. Also lernen, auch auf dieser Ebene den Kampf zu führen und sagen, Ich lasse mich nicht wegdrängen von dem. Nicht. Weder durch Kopf noch durch ein Grenzchen. Ich lasse mich nicht wegdrängen von dem, wo ich auf dem Weg bin. Und ich kann nicht sagen, schlussmässig Gott, für den Schmerz, den ich dort oben hatte. Merci für das leidende Kind, das ich auf der Schoss hatte. Du zeigst mir endlich mehr deine Herrlichkeit. Und ich will zu deiner Herrlichkeit schauen. Und das ist die Herausforderung, die wir drinnen stehen und sagen, wünschen wir das uns? Nein. Wünschen wir das unseren Kindern? Nein. Unseren Grosskindern? Noch weniger? Nein. Aber es gehört zu unserem Leben und wir sollen das stark werden. Und nicht zurückdrängen, nicht wegdrängen, sondern dadurch stark werden. Unser Glaube soll unerschütterlich werden, sagt Jakobus. Und dann das Letzte oder das Erste, wie ihr wollt, eigentlich Liebe ohne Bedingungen. Das ist auch spannend, noch einen kurzen Einschub. Wenn ich die Leute nach Werten frage für ihre Ehe und für ihre Kinder, dann kommt immer Liebe. Immer. Dann muss ich Christen bei anderen auch, aber vielleicht nicht zuerst bei Christen, sondern zuerst Liebe. Was heisst das? Was heisst das? Wenn wir diesen Begriff können übersetzen in unser Leben hinein und sagen, alles, was du machst, ist das von der Liebe getrieben? Ist das von der Liebe geleitet? Ist das von der bedingungslosen Liebe geleitet? Und sagen, dann bin ich noch ein Stück weg von dem. Ich bin vom Weg, ich will mehr von dem. Bewusst entscheiden, was ich auch mache, wenn es nicht Liebe ist, was es gescheit los ist. Und ich schon mal gesagt, ich habe eine tolle Frau an meiner Seite, die inzwischen die blöde Frage gestellt. Ich will etwas machen. Ist es Liebe? Und vielleicht müssten wir uns selber lernen, die Frage, ob wir zu stellen oder die anderen zu stellen. Wenn man so Handreichungen macht, wenn man Dienstleistungen macht, ist es Liebe? Oder wenn man sie nicht macht, ist es Liebe? Das ist es. Ich hoffe, mit diesen 6 Punkten euch nicht einfach nur so auf der Ebene von man muss, sondern was ist eigentlich dein Teil, den du merkst, jetzt wenn du die 6 Punkte lesest, da blinkt etwas ein bisschen an, wo geht bei dir der automatische Leuchtstift für den, wenn du die anlegst. Und nehmt das mit und so eine Bewegung auslösen in deinem Leben.